Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Meine Frau Sam und ich, wir waren die letzten Tage on Mission unterwegs. Letzten Sonntag haben wir uns getroffen mit Kollegen, die sind eher kirchendistanziert, aber uns ist der Kontakt so wichtig, es sind ganz tolle Leute und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Dann sind wir letzte Woche nach Deutschland in meine Heimat gefahren. Meine Großmutter ist vor 2 Wochen verstorben und ich durfte bei meiner Oma an der Abdankung die Predigt halten. Da saßen vor mir Menschen aus meiner Familie, Personen, die mich nur als kleines Kind kannten, die sich dann vorgestellt haben und ich hatte keine Ahnung mehr, wer das dann war. Aber ich durfte in dieser kleinen Kirche von Jesus erzählen und auch aus dem Leben meiner Großmutter. Und dann sind wir nach Hause gefahren und ihr wisst das, vor einem Feiertag sollte man nie auf der deutschen Autobahn unterwegs sein. Es hat geregnet, es hatte Stau und irgendwann hatten wir keine Lust mehr auf Stau. Und es war dann noch so, dass wir in der Gegend waren, wo ich damals Theologie studiert habe und habe gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach von der Autobahn ab, wir fahren übers Land. Wir kannten die Region im Nordschwarzwald und sind dann letztendlich so eine Tour gefahren über Dörfer, die wir noch von früher kannten. Und hier und da haben wir gesagt, ah, da habe ich mir doch mein Kreuzband gebrochen, da haben wir einen Aushilfsjob gemacht und so weiter. Und dann sind wir an einem kleinen Städtchen vorbeigefahren und haben gesagt, ah, hier wohnt doch der Dozent, der mit seiner Ehefrau damals, als wir frisch verheiratet waren, uns begleitet hat. Und wir haben so überlegt, finden wir das Haus noch? Wohnen die überhaupt noch da? Wir haben irgendwie, 16, 17, 18 Jahre keinen Kontakt gehabt. Es war dann mittlerweile auch schon 8:30 abends und da überlegt man so, wir können nicht mehr vorbeifahren. Sind dann auch vorbeigefahren und am nächsten Kreisverkehr hatte ich irgendwie den Eindruck, komm, wir versuchen das jetzt. Es ist spät, es ist dunkel, es regnet. Vielleicht finden wir das Haus gar nicht. Lange Geschichte kurz, wir haben tatsächlich das Haus wiedergefunden und es war noch ihr Name dran. Aber das Haus war dunkel, aber wir haben trotzdem geklingelt. In Deutschland darf man das, da darf man glaube ich bis 10 Uhr klingeln. Und nach ein paar Minuten geht die Tür auf und es war die Frau von meinem Dozenten da und wir so, tata, sie guckte uns mit großen Augen an. Und dann irgendwann hat sie, okay, ihr seid ja die wir damals, sie kannte unsere Namen nicht mehr, war ja auch nicht schlimm. Aber wir sind reingegangen, wir hatten ein gutes Gespräch. Es hat sich herausgestellt, dass der Dozent einen Tag vorher notfallmäßig ins Spital musste. Und die Frau war eigentlich daheim zu Hause und irgendwie ein bisschen niedergeschlagen. Und in dem Moment durften wir einfach da sein, wir durften von unserem Leben erzählen, wo Gott uns hingeführt hat, dass wir jetzt in St. Gallen sind. Und ich hatte das Gefühl, Gott hat wie vorbereitet diese Begegnung. Und ich erzähle euch das nicht, um Sam und mich irgendwie frommer darzustellen, als wie wir eigentlich sind, sondern vielmehr on Mission zu sein. Das ist etwas Alltägliches, es ist schon fast Normales. Es ist etwas, was im Alltag integriert ist. Aber wie so oft haben wir doch das Gefühl, das ist nur was für Spezialisten. Es ist für Leute, die im Ausland als Missionare ausgesandt sind. Aber ich hoffe, über die letzten Wochen konnten wir Werbung dafür machen, dass On Mission auch etwas Lokales ist, für ganz normale Leute, für dich und für mich. Wir dürfen heute zum einen aus dem Alltag hören, aber auch nochmal aus der Mission. Wir werden später noch einen persönlichen Bericht hören. Und heute dürfen wir, das hat der Jörg schon gesagt, einen Doppelpunkt unter diese Serie On Mission setzen. Und dafür habe ich einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief ausgewählt. Und der Titel heute lautet Beten, Reden, Handeln. Können wir das mal gemeinsam sagen? Beten, Reden, Handeln. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr die ganze Predigt. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Kolossä. Das würde heute in der Türkei liegen. Paulus selber war nicht vor Ort, weil er in Rom im Gefängnis saß. Aber Epaphras, der Leiter der Gemeinde, hat Paulus besucht. Und er hat ihm geschildert, was in der Gemeinde los ist. Er hat ihm geschildert, dass ihr Lehrer sich in der Gemeinde verbreitet haben oder aufgetaucht sind und dann ihr Lehren verbreitet haben. Jetzt interessant, was war denn die Irrlehre von den Irrlehrern? Sie wollten neben dem Evangelium, also dass Jesus Christus durch Kreuz und Auferstehung die Menschen von Sünde und Tod erlöst hat und somit ewiges Leben schenkt, weitere Dinge ergänzen. Die Message von diesen Irrlehrern war Christus und. Christus und das Halten des Gesetzes. Christus und besondere Erkenntnis. Da wäre das Wort die sogenannte Gnosis. Jesus Christus und Engelsmächte als Vermittler. Christus und Askese, also diesen bewussten Verzicht auf materielle oder sinnliche Genüsse, um geistige oder spirituelle Ziele zu erreichen. Aber das Fundament des christlichen Glaubens ist folgendes: Christus allein. Jesus Christus ist das Zentrum und der einzige Vermittler zwischen Gott und Mensch. Ich möchte es mit dem Reformator Martin Luther erklären. Christus hat am Kreuz stellvertretend die Strafe für die Sünde getragen und allein durch den Glauben an ihn, das ist dieses sola fide, wird der Mensch gerecht vor Gott. Nicht durch gute Werke, sondern allein aus Gnade, sola gratia. Und auf Grundlage der Heiligen Schrift, sola scriptura. Der Reformator Martin Luther schrieb 1516 an einen befreundeten Mönch Georg Spendlein zum ersten Mal über seine Solis. Und er hat damals geschrieben, ich habe gelernt, allein auf Christus zu sehen und zu sagen, Herr Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser das genauso deutlich. Das Fundament ist Christus allein und daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist interessant, Paulus schreibt eher weniger über die Irrlehrer und er schreibt viel mehr über das, was wichtig ist. Und es ist halt eben nicht so wichtig über menschliche Weisheiten, sondern darüber, dass die ganze Herrlichkeit und Fülle von Jesus Christus so breit ist, so riesig ist. Und an der sollen wir uns orientieren. Er zeichnet da ein Bild den Christen in Kolosser. Und jetzt ist interessant, im letzten Kapitel des Briefes nimmt Paulus unser Thema auf, On Mission, also der wusste das. Und ich lese da aus dem Kapitel 4, 2 bis 6. Kolosser 4, 2 bis 6, ihr könnt es gerne mitlesen. Da schreibt Paulus, hört nicht auf zu beten. Bleibt stets wachsam und voller Dankbarkeit. Betet dabei zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für sein Wort öffnet. Mit ihm verkünden wir das Geheimnis, dass Christus bei euch gegenwärtig ist. Wegen dieser Botschaft bin ich in Haft. Betet auch, dass ich es anderen so enthüllen kann, wie mein Verkündigungsauftrag es fordert. Begegnet den Außenstehenden mit Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Eure Rede sei stets freundlich und mit einer Prise Salz gewürzt. Denn ihr müsst wissen, wie ihr jedem eine angemessene Antwort geben könnt. Paulus argumentiert im Kontext eben vorher über dieses Fundament Christus allein. Oder er formuliert das auch noch anders: durchdrungen sein vom Heiligen Geist. Und er sagt, wenn wir durchdrungen sind vom Heiligen Geist, unser Beruf, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Hobbys und so weiter, dann fällt der Blick einfacher auf die weltweite Gottesfamilie. Dann ist es so viel einfacher, nicht die Scheuklappen und es ist mein Leben, sondern dann gibt es einen Horizont für das, was Gott tut in meiner Region, in meinem Land, auf der ganzen Welt. Und für Paulus ist hier klar, Mission beginnt immer mit Gebet. Und es ist interessanterweise ja auch für Jesus so klar, dass Mission mit Gebet beginnt. Ich lese aus Matthäus Evangelium Kapitel 9. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leben. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Warum ist das Gebet so zentral, wenn wir von lokaler oder auch weltweiter Mission reden? Weil ich Mission nicht aus mir selber heraus machen kann. Es braucht eine Berufung, einen Auftrag, eine Platzanweisung, die ich erbete und Gott mir zeigt. Und Mission hat auch immer was mit der Realität zu tun, dass wir in einen geistlichen Kampf treten. Wir brauchen Schutz und Kraft Gottes, um Licht in dunkle Ecken zu bringen. Ich zitiere den deutschen Theologen Heiko Krimmer aus seinem Kommentar zum Kolosserbrief. Er schreibt: An unserer Treue im Gebet erkennt Gott unsere Ernsthaftigkeit, Bereitschaft und Willigkeit, ihm zu dienen. Das beharrliche Gebet für die Missionare und die Mission erweist unsere wirkliche innerste Beteiligung, unser wirkliches Mittragen und Mitkämpfen. Als Stammi möchten wir noch besser in dem werden. Und deshalb möchte ich nochmal auf dieses Missionsgebetsmail hinweisen. Das wird einmal im Monat verschickt. Wir möchten Menschen mittragen, die wir als Stammi ausgesandt haben, nach Malawi, nach Japan, nach Südafrika, nach Deutschland und so weiter. Und wir als Stammi wünschen uns noch mehr Personen, die wir in die Mission aussenden können. Und dafür machen wir ja auch so Serien. Vielleicht hat Gott dir was in den letzten Wochen ins Herz gelegt. Vielleicht das Thema Mission. Dann bewegt das. Lass es uns wissen. Wir wollen mitbeten, mittragen. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir dich in 5 Monaten hier auf der Bühne begrüßen und dich irgendwo ans Ende der Welt aussenden. Oder vielleicht wirst du auch Teil von einer Organisation, die lokal in der Schweiz angesiedelt ist, und trägst du Mission lokal von hier aus in die weltweite Mission. Hört nicht auf zu beten, bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Für Paulus sind diese beiden Sachen wie ein Paar, das Beten und das Wachsein. Ich bete wach und konzentriert. Und dann gibt Paulus hier einen Gratistipp, wie das funktioniert. Beziehungsweise er hilft uns dabei, beim Gebet nicht einzuschlafen. Und zwar mit Dankbarkeit. Es hat mal wer gesagt, wer dankt, denkt. Wer dankt, denkt. Und dies hilft laut Paulus gegen Müdigkeit beim Beten, weil ich denke, hey, wofür kann ich dankbar sein? Was kann ich mittragen? Und so weiter und so fort. Es erinnert mich immer an den Moment im Garten Gethsemane, wo Jesus vor der Kreuzigung beten wollte mit seinen Jüngern. Und er sagt seinen Jüngern Folgendes: Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bin doch schon mal abends im Bett beim Beten eingeschlafen. Und auch nicht einmal, vielleicht schon mal zweimal. Aber wie wäre es, wenn man denkt und dankt, dankt und denkt? Vielleicht passiert da noch mal was in unserem Kopf und wir bekommen ein dankbares Herz. Und Paulus schreibt weiter von diesem Beten. Und er unterstreicht hier in Vers 4, on mission zu sein, ist nichts für Einzelkämpfer. Es ist was für ein ganzes Kollektiv. Gemeinsam beten, gemeinsame Mission. Er selbst formuliert hier eine Bitte um Fürbitte an die Gemeinde in Kolossä. Sie sollen doch beten für seine persönliche Situation im Gefängnis. Aber noch viel mehr sollen sie beten dafür, dass sich Herzenstüren öffnen, dass Menschen sich öffnen für das Wort, das Logos, für das Evangelium, für die gute Nachricht, dass taube Ohren hören und blinde Augen sehen können. Paulus hockt ja im Gefängnis. Was haben die Römer eigentlich versucht? Sie wollen ihn mundtot machen. Sie haben versucht, sein öffentliches Reden zu unterbinden. Und welches Anliegen teilt Paulus hier? Betet, dass ich es anderen so enthüllen kann, wie mein Verkündigungsauftrag es fordert. Paulus möchte ein Enthüller sein. Er möchte Dinge enthüllen, dass sie strahlen. Und er redet da vom Evangelium. Wenn es enthüllt wird, dann funkeln die Augen. Wenn Menschen verstehen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dann macht das was, wenn sie das enthüllt verstehen. Was ich interessant finde, dass Paulus seine Umstände nicht als Ausrede nutzt. Ich hocke im Gefängnis und deshalb muss ich ja nichts mehr machen. Sie haben es geschafft. Nein, auch in Gefangenschaft, trotz seiner Lebensumstände, sagt er, ich bin nicht befreit von meinem Auftrag, meiner Berufung, die Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und Paulus macht dann hier auch immer wieder die Gemeinde zu Beteiligten. Hey, ihr seid Teil der Mission. Lasst uns gemeinsam handeln. Wenn du nicht in ein Ausland gesandter Missionar bist, dann ist deine Sendung lokal, in deinem Wohnort, in der Region, wo du zu Hause bist. Und für das benutzt dann Paulus ein Bild. Begegnet den Außenstehenden mit Weisheit, macht das Beste aus eurer Zeit. Paulus redet davon, es gibt zwei Bereiche. Es gibt den Bereich drinnen und es gibt den Bereich draußen. Und ganz wichtig ist hier, es geht nicht um ein überhebliches Urteil, sondern um eine nüchterne biblische Feststellung über Menschen, die nicht an Jesus glauben. Das sind Menschen, die draußen sind. Er schreibt es auch mal im ersten Korintherbrief: Über die Außenstehenden wird Gott das Urteil sprechen. Und wir, die drinnen sind, möchten die von draußen einladen, nach drinnen zu kommen. Und vielleicht geht es hier weniger, dass sie von draußen nun endlich in ein Stammi-Kirchengebäude hineinkommen, sondern vielleicht vielmehr, dass wir unsere Herzenstüren öffnen und dass wir diese Personen einladen, uns kennenzulernen, was uns wichtig ist, unseren Glauben, und dass wir dann auch von ihnen hören, wenn sie ihre Herzenstüren für uns öffnen. Und die Orte müssen dann gar nicht Kirchengebäude sein, sondern es kann ein Tisch sein, um ein Abendessen, es kann sein nach dem Sporttraining, es kann sein im Block, im Korridor, es kann sein am Arbeitsplatz, wo Türen aufgehen. Und dann schreibt Paulus sehr deutlich: Macht das Beste aus eurer Zeit. Hier steht im Griechischen der Begriff Kairos, Kairos für Zeit. Und im frommen Kontext sprechen wir immer mal wieder von sogenannten Kairos-Momenten. Kairos-Momente sind Momente, wo das Timing Gottes und das Timing des Menschen aufeinander trifft. Und das war so am Mittwochabend um 8:30 in Stammheim an dieser Türklingel. Da ist irgendwas zusammengekommen. Wir hatten ja keine Ahnung, was bei ihnen läuft, und wir waren müde von der Abdankung und von zu viel Stau. Aber Gott hat uns irgendwie bewegt, und dann gab es diesen Kairos-Moment. Was meint Paulus hier, wenn wir dieses hören? Macht das Beste aus eurer Zeit. Paulus sagt hier, jeder Moment hat das Potenzial, ein Kairos-Moment zu werden. Jeden Moment kann Gott nutzen. Oder anders formuliert, wenn sich beim Gegenüber eine Herzenstüre öffnet, und dies kann theoretisch immer passieren, und du genau in diesem Moment anwesend bist, dann lädt Paulus uns ein, einzutreten und nicht überrascht zu sein, oh krass, jetzt bin ich in der Situation, sondern dann liebevoll einzutreten. An dem Punkt der Predigt ist der eine oder andere jetzt schon mega gestresst. Jetzt muss ich auch noch auf Türen achten, auf meine Worte, ich soll gut handeln, dies und jenes tun. Aber ich bin überzeugt, dass On-Mission sein, das soll keinen Stress oder irgendeinen Druck auslösen, weil dann wird es gesetzlich. Aber wenn du und ich, wenn wir nah bei Jesus sind, wenn wir die Nachfolge ernst nehmen, dann ist On-Mission sein etwas Natürliches. Es ist wie ein Fass, wo überläuft. Und es gehört beim Christsein auch einfach dazu, auf die ganz unterschiedlichen Weisen unseren Glauben zu teilen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege. Zum Schluss komme ich noch auf meinen Lieblingsvers hier in diesem Textabschnitt. Ich lese uns nochmal vor. Eure Rede sei stets freundlich, und jetzt liebe ich das, was Paulus macht, und mit einer Prise Salz gewürzt. Denn ihr müsst wissen, wie ihr jedem eine angemessene Antwort geben könnt. Vielleicht spricht Paulus hier von der dreifachen Wirkung von Salz. Salz, mit dem machen wir Sachen haltbar, wir konservieren es. Früher wurde Salz ja sehr verwendet, um Lebensmittel haltbar zu machen. Redet Paulus davon, dass wir als Christen das Gute und die christlichen Werte haltbar machen sollen für unsere Gesellschaft? Eine zweite Wirkung von Salz ist Heilen. Das Reinigen, die antiseptische Wirkung. Salz war damals in der Medizin hatte eine heilende und reinigende Wirkung. Wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, heilend und versöhnend wirken, Konflikte schlichten, Frieden stiften, dann passiert mehr Heilung auf diesem Erdkreis. Und die dritte Wirkung von Salz, und die kennen wir, glaube ich, fast tagtäglich, das Würzen. Salz verleiht Essen Geschmack und es macht das Essen noch genießbarer. Christen sollen der Welt Geschmack geben, indem sie durch ihr Leben und Handeln das Evangelium erfahrbar machen. Sie sollen positiv wirken, Hoffnung schenken und Werte wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit leben. Darf ich uns erinnern, dass du das Gegenüber vom Du bist? Du bist das Gegenüber vom Du. Wie lernen Menschen heute Jesus kennen? Oftmals durch das Lebenszeugnis von einem Gegenüber. Es geht nicht darum, penetrant, unsensibel, vor den Kopf stoßend zu reden oder zu handeln. Nein, mit einer Prise Salz. Und wir wissen es, wenn wir zu viel Salz reingeben, dann versalzen wir was. Es geht um eine authentisch gewinnende Freundlichkeit, die auf Christus allein gegründet ist, also von einer ehrlichen Nächstenliebe und dies druckfrei. Und all dies sollte immer im Gebet begleitet sein. Wir haben uns überlegt, zum Schluss der Serie haben wir eine Karte gedruckt. Und da steht drauf, on mission, beten, reden, handeln mit einer Prise Salz. Und wir haben eine Prise Salz dran gehangen. Genau ein Gramm, manchmal braucht es nur ein Gramm. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir diese Karten durch die Reihen geben. Und währenddem darf ich die Rahel auf die Bühne bitten. Wir hören von ihr, wo sie in den letzten Wochen on mission war. Es hat pro Block so einen Korb mit Salz. Rahel, komm bitte auf die Bühne. Das Mikrofon. Rahel, du warst in den letzten 9 Wochen on mission. Nicht lokal, sondern weltweit in einem Kontinent, den ich sehr gerne habe. Nimm uns doch mit rein. Wo warst du? Was hast du gemacht?
Genau, ich bin die letzten paar Wochen zu Madagaskar gewesen, auf dem Mercyship. Die einen oder anderen haben sicher schon gehört von dem Spitalschiff. Also es ist wirklich eine ehemalige Fähre, die umgerüstet worden ist für ein Spital. Also unten auf dem einen Stock ist Spitalstock und auf dem anderen Stock ist es wie ein kleines Dorf. Also mit Zimmer, mit Restaurant, mit Kaffee, mit Aussenmöglichkeit, mit allem, was man braucht.
Ich habe dich eingeladen, zu den 3 Sachen, beten, reden, handeln, was zu sagen, was du erlebt hast. Nimm uns doch mit rein, was hast du zum Thema Beten erlebt?
Genau, eins der riesen Anliegen von mir war, bevor ich gegangen bin, ja, wie ist die Zimmersituation? Man weiss, es gibt 10er-Zimmer, man weiss, es gibt 4er-Zimmer, 6er-Zimmer, so ein bisschen, was habe ich für Zimmernachbarn? Und ein riesen Gebetserhörung war, dass ich nur in einem 4er-Zimmer war. Und da sieht man ein Bild von meinem Zimmer. Es hat zwar kein Fenster gehabt, aber ich hatte auch mega coole Zimmernachbarinnen, wo ich auch jetzt noch so ein bisschen im Kontakt bin. Wir hatten einen mega Frieden gehabt und darum war das schon mal eine riesige Gebetserhörung. Dann auch etwas, der Toffi schon erwähnt während der Predigt, der Gebetschat oder auch der Gebetsnewsletter von der Stami, wo ich dann auch immer mal wieder mal schnell Anliegen habe können platzieren. Auf dem einen Foto sieht man mich, wie ich kontrolliert wird nach Lüse. Wir hatten mal 2 Wochen, in denen wir Lüse im Spital hatten. Sprich, wir mussten uns alle gegenseitig regelmässig kontrollieren. Dankbar, ich habe keine verwünscht und auch am Schluss dann sind wir wieder mit Masken rumgelaufen, weil diverse Patienten uns noch Grippe ins Spital gebracht haben. Und auch dort haben wir mega erleben, wie es relativ gut handelbar war. also ich habe jetzt kein Bild von der Station, aber die Leute sind so auf engem Raum, dass es eigentlich wirklich so dankbar ist, dass nicht mehr verwünscht hat. Sechs von der Crew, aber auch von den Patienten.
Dann reden. Genau. Hast du geredet?
Ja, genau. Ich habe geredet, und zwar auf Englisch und Malagasy. Also, wir hatten Übersetzer, die es uns ermöglicht haben, um mit den Patienten auch zu kommunizieren. Und da habe ich ein Bild von der einen Patientin und ihrer Mami. Die war letztes Jahr schon auf dem Schiff. Mit ihr haben wir ein bisschen Englisch reden. Und sie war ein typischer Teenager. Also dort waren wir auch immer wieder herausgefordert, um sie zu überzeugen, dass sie jetzt bitte aufstehen soll, dass sie ihre Medikamente nehmen muss, dass sie jetzt essen muss usw. Das war auch immer mal wieder so ein bisschen, wo wir im Kontakt waren. Aber dann haben wir auch geredet im Team. Wir sehen hier zwei Fotos von meinem Stationsteam. Ihr seht bunt gemischt. Alt, jung, von dort, von sonst überall von der Welt. Also wir haben hier viel geredet, banale Sachen, aber schon auch mal mit den Einheimischen, hey, was haben wir für ein Leben? Was haben sie für ein Leben? Und etwas, was mir noch geblieben ist, wir haben den Patienten als erstes erklären, wie ein WC funktioniert. Weil die kennen das nicht. Und einfach so, um da auch die Unterschiede zu erfahren in den Gesprächen miteinander und füreinander auch da sein.
Der Bereich Handeln, was ganz praktisch?
Ganz praktisch sehen wir hier zwei Patienten, die ich betreut habe. Das Mädchen, das hier den Arm so hat, hat schwere Verbrennungen gehabt, schon länger her. Und der Arm war auch so angewachsen. Also sie hat, diese Bewegung ist gar nicht gegangen. Und so haben sie mit Hauttransplantationen dann ermöglicht, dass sie den Arm jetzt wieder in diese Position bringt. Und darum hat sie da noch den Gips, dass sie einfach mal die Haut so heilen kann und es nicht wieder so zusammengeht. Und ja, die Patienten sind 3, 4, 5 Wochen bei mir auf der Station gewesen. Die einen sind jetzt noch dort, wo es einfach Zeit braucht, bis die Wunden heilen nach den Operationen. Und auch ein anderer, der Bub nebendran, der hat einen extra Daumen gehabt. Dem haben sie dann den Daumen auch wegschneiden und halt auch wieder stabilisieren, dass die Hand sich wieder daran gewöhnt. Ja, und das sind ganz viele verschiedene Operationen, die ich gesehen habe, wo sie aktiv dort vor Ort handeln. Aber auch, kommen wir noch eins weiter, haben wir nicht nur das medizinische viel gemacht mit den Patienten, sondern auch einfach gespielt, gemalt. Ich habe, weiss ich, wie viel Mal Uno gespielt mit der einen oder anderen. Und da auf dem Bild haben wir Ostereile versteckt. Die eine andere Schweizerin hatte noch Eile dabei, die wir dann versteckt haben. Und die Kinder konnten die suchen. Und das Mädchen hat zum ersten Mal ein Schokoeile in der Hand gehabt. Zuerst wollte sie es mit der Alufolie essen. Und ich muss sagen, nein, wir müssen es auspacken. Und so sehen dann auch die Finger aus. Und ja, sie haben mega Freude gehabt.
Das ist ein Einblick von On Mission weltweit. Ich hole es nochmal zurück ins Lokale. Wo hat Gott dir und mir Herzenstüren geöffnet? Vielleicht auch nur ein Spalt, vielleicht bei einer Person auf der Arbeit, vielleicht im Gespräch mit einem Freund, vielleicht sogar noch näher in deiner eigenen Familie. Ich möchte uns einladen, dass wir dieses Beten, Reden, Handeln und dann aber mit der Prise Salz, dass wir das mitnehmen.